Guten Abend, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortragsabend mit dem Thema Führen wirklich alle Religionen an das gleiche Ziel? Zunächst so als Einstimmung in das Thema. Es geht ja um Sehnsucht heute Abend, um Sehnsucht nach Erfüllung und Sinn im Leben. Und dazu hören Sie ein Musikstück, das ganz in besonderer Weise diese Sehnsucht des Menschen zum Ausdruck bringt. Der zweite Satz aus dem Tschaikowski-Violinkonzert.
Thank you.
Wie gesagt, es geht um Sehnsucht nach Sinn und Erfüllung. Tschaikowski hat das so eindrücklich zum Ausdruck gebracht in diesem Stück. Und also das Stück dann zunächst an seine Geldgeberin, Frau Nadeschda von Meck, geschickt hat, die war ganz begeistert. Diese schöne, diese herrliche Canzonetta, diese Sehnsucht. Aber Tschaikowski kannte keine Erfüllung. Und darum konnte er das in seiner Musik auch nicht ausdrücken. Und in dem Zusammenhang unsere Frage heute Abend: Führen alle Religionen an das gleiche Ziel? Und es geht ja letztlich beim Ziel dann auch eben um die Frage nach Gott und nach dem Sinn des Lebens und nach Erfüllung im Leben. Ein paar einleitende Bemerkungen. Religion ist ein menschliches Phänomen. Im Tierreich finden wir keine Spuren von Religion. Oder haben Sie schon mal einen Affen gesehen, der betet? Oder der irgendwie etwas verehrt? Und nicht nur bei den Affen ist das nicht zu finden, auch nicht bei den Pferden und Zebras, auch nicht bei den Schnecken, nirgends im Tierreich und natürlich noch weniger im Pflanzenreich. Aber bei Menschen, da finden wir das. Und zwar können wir sagen, Religion ist ein weltweites Phänomen. Überall auf dem Festland der Erde, auf allen 5 Kontinenten, wo es Menschen gibt, gibt es Religion. Etwas zur Statistik der Religionen heute. Hier habe ich die größten Religionsgemeinschaften aufgeführt. Zuerst im Bereich des Monotheismus, wo man an einen Gott glaubt. Das Christentum umfasst mit allen Menschen, die sich auch rein äußerlich zum Christentum bekennen, ohne einen inneren Bezug zu haben, 2200 Millionen, also 2,2 Milliarden. Islam hat weniger, aber auch sehr viele, etwa 1,5 Milliarden. Und das Judentum, 14 Millionen. Aber da sind alle Personen gezählt, die jüdische Abstammung haben. Wirklich religiös ist sowieso nur etwa 20% davon. Und dann im Bereich des Glaubens an viele Götter, Polytheismus, da haben wir zunächst den Hinduismus mit 900 Millionen, hauptsächlich in Indien. Dann den Buddhismus mit etwa 450 Millionen. Die Stammesreligionen, das ist ein Sammelbegriff für alle diese Religionen bei eingeborenen Völkern. In Afrika, bei den Indianern und so weiter. Und dann gibt es noch den Daoismus, ganz besonders in China, aber auch darüber hinaus. Niemand weiß, wie viele. Es gibt Schätzungen von etwa 100 bis 400 Millionen. Aber zusammen umfasst das doch fast 6 Milliarden Menschen, also der größte Teil der Menschheit, der bereits erfasst ist mit diesen größten Religionsgemeinschaften. Dann gibt es noch kleinere. Aber nun unter erstens möchte ich kurz etwas sagen zum Thema Schule und Religion heute. Ich war in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten oder man möchte sagen 2 Jahrtausenden war Europa ganz deutlich durch das Christentum geprägt worden. Aber heute leben wir in einer ganz speziellen Zeit von enorm großen Migrationsbewegungen und so sind auch viele Leute nach Europa gekommen, die andere Religionen haben und das hat bei den Menschen auch eine ganz andere Aufmerksamkeit für verschiedene Religionen geweckt. Und die Schule hat sich heute angepasst. Man hat ein neues Schulfach, seit einigen Jahren aber erst, Ethik und Religionen in der Mehrzahl. Und da wird betont, seit wenigen Jahren, das ist ein Schulfach für alle. Ich wollte mal ein Kind abmelden von diesem Unterricht und habe geschrieben an die Schule, ich möchte gerne das Kind selber unterrichten. Und die haben mich dann belehrt, das geht nicht, das ist absolut für alle. Da kann niemand eine Ausnahme machen. Und es ist auch so, die Grundlage ist die Philosophie der Aufklärungszeit. Das ist die Basis für unser Schulsystem und in diesem Rahmen wird dieses Thema abgehandelt. Für alle. Und dann wird natürlich auch das Thema Religion immer wieder im Deutschunterricht, in der Literatur berührt und auch im Geschichtsunterricht. Ja, wie war das im Deutschunterricht? Ich kann erzählen, wie ich das erlebt habe vor einigen Jahrzehnten. Und zwar haben wir in Deutsch gelesen, was ganz üblich zur Standardliteratur gehört, von Gotthold Ephraim Lessing, 1729 bis 1781, Nathan der Weise. Aber wir haben nicht deswegen unseren Ältesten dann Nathan genannt. Aber wir haben dieses Schauspiel Nathan der Weise gelesen. Lessing als Aufklärungsdenker hat in diesem Theaterstück versucht darzustellen, man kann gar nicht wissen, welche Religion richtig ist. Und darin gibt es die berühmte Parabel von Nathan, einem Juden, also einem erfundenen Juden, der ein Schauspiel. Dieser Nathan erzählt von einem Vater, der hatte drei Söhne, liebte alle genau gleich. Und er hatte einen wunderbaren Ring. Und jetzt ging es darum, wer soll diesen Ring erben? Und er konnte sich nicht entscheiden, diesen Ring einem der Söhne zu geben. Und schließlich in dieser Parabel geht das so weiter, am Ende kriegen alle einen Ring. Und alle drei Ringe sehen genau gleich aus. Und niemand weiß, wer den echten hat. Und wenn man das Schauspiel sogar genau liest, ist nicht mal ganz klar, ob einer einen echten hat. Aber das nur nebenbei. Und damit wollte Lessing zum Ausdruck bringen, dieser Vater soll Gott symbolisieren, die drei Söhne sind die drei Religionen, Christentum, Judentum und Islam. Niemand kann wissen, wer die wahre Religion hat, wer den wahren Ring hat. Und es ist auch nicht einfach so die Frage, ob einer das hat. Vielleicht haben alle gar nicht den richtigen Ring. Aber, das ist dann die Schlussfolgerung von Lessing, es geht auch gar nicht darum, was einer glaubt, sondern es ist wichtig, wie einer lebt. Nun, diese Dinge prägen unsere Gesellschaft und prägen die Ansichten. Ich möchte drei verbreitete Ansichten, die man heute so auf der Straße hören kann, wenn man mit Leuten über Religion spricht. Behauptung 1. In allen Religionen geht es letztendlich um denselben Gott. Es kommt gar nicht darauf an, ob man Hindu ist oder Christ oder Buddhist. Es ist so wie ein Hügel. Da gehen Leute von verschiedenen Seiten den Hügel hoch und oben treffen sie sich alle bei dem gleichen Gott. Eine zweite Behauptung, es ist egal, was man glaubt. Man kann sowieso nicht wissen, was richtig ist. Merken wir, woher das kommt, dieses Denken, woher das beeinflusst ist. Eine dritte Behauptung, keine Religion ist besser als die andere. Alle Religionen sind gleichwertig. Das wird auch sehr betont in dem neuen Fach Ethik und Religionen. Es geht darum, dass den Kindern Respekt geweckt wird vor Menschen aus anderen Kulturen. Das ist richtig. Das ist auch nichts Neues, dass man anderen Menschen mit Respekt begegnet, auch wenn sie anders denken. Aber in diesem Unterricht wird klar gemacht, eben, dass es nicht geht darum, dass etwas richtig ist und das andere falsch. Alle Religionen sind gleichwertig. Es gibt nicht etwas, was mehr ist und etwas, was weniger ist. Das ist aber ein politischer Entscheid. Das ist politisch korrekt. Nun kommen wir zu einem zweiten Teil. Nachdem wir so gesehen haben, wie man heute so im Allgemeinen in unserer Gesellschaft über Religion denkt. Zweitens, geht es in allen Religionen wirklich um denselben Gott? Wir machen miteinander eine Zeitreise in Gedanken und gehen 3600 Jahre in die Vergangenheit zurück. Da in Europa ist man geschichtlich völlig im Nebel. Da gibt es keine Aufzeichnungen, man kennt keine konkreten Personen, aber in anderen Kulturen kannte man die Schrift schon viel, viel früher. Und so war das eben um 1606 vor Christus, als Israel als Sklavenvolk in Ägypten war. Und damals in diesem Jahr fand der Auszug aus Ägypten statt. Diese Datierung 1606 vor Christus ist die konsequente Datierung aufgrund der biblischen Zahlen und zweitens entspricht das auch den archäologischen offiziellen Datierungen. Also Auszug aus Ägypten. Israel erhielt dann, als sie in die Sinai-Wüste kamen, die 10 Gebote. Mose musste sie überbringen. Und auch die ersten 5 Bücher der Bibel. Das 1., 2., 3., 4. und 5. Buch Mose. Übrigens, damals gab es den Hinduismus, Buddhismus und Daoismus gar noch nicht. Das erste Gebot der 10 Gebote sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot sagt also: keine anderen Götter. Das zweite Gebot: keine Verehrung von Statuen und Bildern. Nichts, was gesehen werden kann, darf verehrt und angebetet werden. Also, das erste Gebot sagt damit, nur der Herr, mit Großbuchstaben im Deutschen, entspricht dem hebräischen Yahweh. Das ist der Eigenname in der Bibel von Gott. Dieser Name kommt fast 7000 Mal im Alten Testament vor. Nur der Herr, Yahweh, das bedeutet der Ewigseiende, der Unwandelbare, ist Gott. Alle anderen Götter werden abgelehnt. Und zweitens, alle Götterbilder überhaupt werden abgelehnt. Das hat Konsequenzen, denn das ist ja eine Verurteilung aller anderen Religionen. Sie sehen also, die 10 Gebote sind eigentlich heute in unserem Kontext politisch gar nicht korrekt. Und die 10 Gebote wurden ja dann in der Stiftshütte, die man hier sieht, dieser transportable Tempel, der damals gebaut wurde in der Wüste. Da im Allerheiligsten war die Bundeslade und in der Bundeslade wurden die 10 Gebote auf 2 Tafeln aufbewahrt. Und dieser Tempel für den Herrn war damit gleichzeitig eine Verurteilung aller Religionen auf der Welt. Unerhört, wenn man sich das überlegt. Es gibt nur einen einzigen Gott, das ist auch das Glaubensbekenntnis in 5. Mose 6, Vers 4. Schma Israel, das wird im Judentum jeden Tag auf Hebräisch zitiert. Höre Israel, der Herr, Yahweh, dein Gott ist ein Herr. Nun, die Israeliten kamen damals aus Ägypten. Und Ägypten war ein Volk, das eine Religion hatte, wo man die Natur anbetete. Zum Beispiel, ganz besonders wichtig, der Sonnengott Ra. Wurde jeden Tag angebetet. Oder der Nil wurde als Lebensspender verehrt und man nannte ihn Nilgott Hapi. Oder der Krokodilgott wurde angebetet und viele, viele andere Götter. Aber das waren also immer Götterkräfte in der Natur. Also die Natur wurde angebetet. Nun, schauen wir uns den ersten Satz der Bibel an. Ich habe ihn hier noch auf Hebräisch aufgeführt. Der erste Satz der Bibel ist interessant, schon rein äußerlich, das können Sie auch, wenn man Hebräisch nicht lesen kann, kann man das doch zählen. Das sind genau 7 Wörter und 4x7 Buchstaben. Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Auf gut Deutsch: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und nun benutzen wir unsere Kenntnisse aus der Grundschule, aus der Primarschule. Wir haben gelernt, im Satz gibt es ein Subjekt, das handelt. Hier ist das Subjekt Gott. Im Anfang schuf Gott. Dann den Himmel und die Erde, das ist im Satz das Objekt, das Akkusativobjekt. Himmel und Erde bezeichnet die Natur. Was folgen wir daraus? Aus unseren nützlichen Grammatikkenntnissen entnehmen wir, die Bibel unterscheidet vom ersten Satz an zwischen Gott, dem Schöpfer, und der Natur, so wie wir zwischen Subjekt und Objekt unterscheiden. Ich meine, das ist grundsätzlich wichtig. Darum wissen wir, oder weiß ich, dass ich bin und meine Frau ist du. Und es gibt manchmal Leute, die können zwar grammatikalisch diesen Unterschied machen und können auch sagen, mir und dein, aber in der Praxis machen sie nicht den Unterschied. Ja? Aber es ist schon sehr wichtig, dass man unterscheidet zwischen Subjekt und Objekt. Also da wird ganz messerscharf unterschieden, Gott ist nicht ein Teil der Natur, nicht irgendeine Kraft, eine kosmische Substanz in der Natur, sondern Gott war da, aber die Natur war nicht da. Und die hat einen Anfang im Anfang. Und da beginnt die Zeit. Nun, nochmals unsere Statistik der Religionen. Wir haben gesehen, Hinduismus, Buddhismus, Stammesreligionen, Daoismus macht schon etwa 2 Milliarden Menschen aus. Und in all diesen Religionen wird die Natur angebetet und nicht der jenseitige Schöpfer, der nicht zur Natur gehört. Also wir können diese erste Behauptung gerade mal abstreichen. In allen Religionen geht es letztendlich um denselben Gott. Das stimmt objektiv nicht. Das ist eine falsche Aussage. Man kann ganz klar unterscheiden, dass das nicht das Gleiche ist. Hier an dieser Stelle etwas ausführlicher, was die Bibel über die Religionen der Welt sagt. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus im Jahr 57 nach Christus, Römer 1, Vers 18, und da spricht er über die Völker der Welt, die den Gott der Bibel nicht anbeten, den Schöpfer nicht anbeten. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an, in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen. Und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes ausgetauscht mit dem Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen. Indem man in Ägypten zum Beispiel den Pharao angebetet hat. Weiter, ausgetauscht mit dem Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Denken wir an den Falken, Gott in Ägypten, im Zusammenhang mit Vögeln, vierfüßige Tiere, denkt man an den Krokodilgott, und kriechende Tiere, denkt man an diesen Schlangengott, den die Pharaonen auf der Stirn abgebildet trugen, aber auch in anderen Religionen ist das zu finden. Ich lese weiter. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also hier wird genau dieser Vorwurf gemacht, dass man die Natur als Gott verehrt, anstatt Gott, den Schöpfer, der nicht die Natur ist. Jetzt kommen wir unter drittens zu einer Nebenfrage, die ganz interessant ist. Und wir haben gesehen, die Israeliten, die haben wirklich einen Gott verehrt. Noch bevor es den Hinduismus gab, den Daoismus und den Buddhismus und so weiter. Aber da wird auch gefragt, haben die Israeliten den Monotheismus nicht von den Ägyptern kopiert? Man erinnere sich noch nicht so lange in einer Spiegelausgabe, natürlich treffend auf die Weihnachtszeit hin, wurde behauptet, der Monotheismus wurde in Ägypten erfunden. Und die Israeliten, die Juden, haben das nur kopiert von Ägypten und dann später die Christen, die ja den gleichen Gott anbeten wie die Juden im Alten Testament. Ja. Damit hätte der Spiegel dann gleich alle Monotheisten auf einen Schlag erledigt. Judentum, Christentum, Islam. Der Gedanke des Monotheismus kommt ja sowieso aus dem alten Ägypten. Wie kommt man auf die Idee? Wir haben doch gesehen, die Ägypter haben sehr viele Götter verehrt. Ja, fast immer. Aber es gab eine ganz spezielle Zeit. Das war die Zeit von Pharao Echnaton. In dem großartigen ägyptischen Museum in Berlin gibt es eine spezielle Abteilung nur über die Amarna-Zeit. Das ist die Zeit von Pharao Echnaton. Und ist genau diesem Thema gewidmet. Und da wird das auch so erklärt. Pharao Echnaton, ca. 1353 bis 1336, schaffte alle Götter in Ägypten ab. Radikal. Krokodilgott weg, Nilgott weg, alles weg, bis auf einen Gott, nämlich den Sonnengott Aton. Das ist die Sonnenscheibe genau genommen. Da wird noch von Ra unterschieden. Nur die Sonnenscheibe. Aton. Und darum heißt er Echnaton. Ja? Im Namen sogar. Und damit gab es nur noch einen Gott. Seht ihr, Monotheismus in Ägypten. Aber da muss man kritisch sein. Und ich habe wiederholt Studenten geführt in Berlin im Ägyptischen Museum. Und dann habe ich ihnen halt ein bisschen andere Dinge erzählt, als was da auf den Schautafeln stand. Denn das fehlte zum Beispiel, diese Feststellung. Aber es war immer noch die Verehrung der Natur. Nämlich die Sonnenscheibe wurde angebetet und nicht ein jenseitiger Gott. Aber das sind wichtige Unterschiede, das müsste man da notieren, feststellen. Und dann ein zweiter Punkt, der Auszug aus Ägypten, indem man alle chronologischen Zahlen der Bibel ganz ernst nimmt und zusammenrechnet, war der Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus. Und nicht, wie viele Kritiker der Bibel unterschoben haben, die haben gesagt, der Exodus war unter Pharao Ramses II. Um 1230 vor Christus. Falsch. Die Bibel sagt nirgends, dass der Auszug unter Pharao Ramses II. Geschehen ist. Sondern 1606 vor Christus. Und dann findet man auch in Ägypten die Spuren der Israeliten. Und dann findet man nach 40 Jahren Wüstenwanderung die Spuren von den Mauern von Jericho, die dann gefallen sind nach außen. Aber in der späteren Zeit gab es Jericho nicht mehr, denn die Bibel sagt, Jericho wurde jahrhundertelang dann nicht mehr aufgebaut. Und Kritiker haben gesagt, ja seht ihr, in der Bibel steht, die Israeliten seien aus Ägypten ausgezogen, dann hätten sie Jericho umzogen und die Mauern seien gefallen. Aber damals, um 1230, hatte Jericho gar keine Mauern. War gar keine Stadt. Seht ihr, man muss die Bibel nicht so genau nehmen in der Aussage. Das ist, muss man alles mythisch übertragen nehmen. Ach wo? Man muss einfach die richtigen Zeiten nehmen. Und dann hat man die Mauern und zwar nach außen runtergefallen. Das ist ja bei einem Krieg nicht normal. Normalerweise fallen die Mauern nach innen. Ja, gut. Also der Auszug aus Ägypten war vorher. Wenn jetzt jemand sagen würde, aber das wäre dann auch nur eine Spekulation, vielleicht hat Pharao Echnaton diesen interessanten Gedanken, den er von den früheren Israeliten in Ägypten kannte, es gibt nur einen Gott, versucht zu kopieren und hat dann alles reduziert auf Aton. Aber umgekehrt geht es auf jeden Fall nicht auf. Könnt dem Spiegel noch einen Brief schreiben. An dieser Stelle noch eine Parallele im Zusammenhang mit dem Islam. Vor Muhammad, der ja lebte im 6., 7. Jahrhundert nach Christus, vor Muhammad haben die arabischen Stämme in Mekka 360 Götter verehrt. Und man sieht da im Zentrum der großen Moschee in Mekka die Kaaba. Das war ein Heiligtum, das es schon damals gab. Das war das Heiligtum von Hubal. Und da war ein Bild aufgestellt darin. Und gleichzeitig war dort auch der schwarze Stein von Allah, einem Gott, der drei Töchter hatte. Und dann kam Muhammad und er kannte diesen Gedanken von einem Gott, von den Christen und den Juden und wollte das auch übertragen. Und da hat er alle 359 Götter abgeschafft in Mekka und nur noch den Gott des schwarzen Steines gelassen, den man eben schon früher Allah nannte. Und das war eben der Gott des schwarzen Steines und dieser Allah wird im Islam bis heute angebetet. Zuerst hat Muhammad noch gesagt, man dürfe die drei Töchter auch anbeten. Aber dann später hat er gesagt, oh nein, das war eine satanische Inspiration. Darum, diese Koranverse sind satanische Verse. Die muss man wegtun. Jetzt verstehen Sie auch, was eigentlich das Thema ist des Buches von Salman Rushdie, die satanischen Verse. Da geht es um dieses Problem, das im Islam anerkannt ist, dass Muhammad eben diese Verse geäußert hatte und später dann verworfen hatte. Aber was ich sagen will, er hat nicht wirklich den Gott übernommen, den die Juden und die Christen aus der Bibel kannten, sondern er hat einen Gott genommen, den Gott des schwarzen Steines, hat die drei Töchter abgeschafft und Attribute hinzugefügt, die ihn sehr ähnlich gemacht haben dem Gott der Juden und der Christen, und trotzdem ist er nicht der gleiche. Und er wird auch betont im Islam, Allah hat keinen Sohn. Und die Bibel sagt im Alten, im Neuen Testament, dass Gott einen Sohn hat. Und dann wird weiter im Koran gesagt, die Christen und die Juden würden die Bibel verfälschen. Und darum stimme die Bibel nicht mit dem Koran überein. Und weiter wird gesagt, Jesus Christus ist gar nicht gestorben am Kreuz. Und damit wird auch die grundlegende Botschaft des Christentums, des Evangeliums, Jesus Christus starb für unsere Sünden, um uns zu retten, um uns zu Gott zurückzuführen, das wird gerade geleugnet. Also es ist etwas ganz Ähnliches, was dort mit Pharao Echnaton in Ägypten geschah. Nur mit viel größeren Auswirkungen. Übrigens, ich habe letztes Jahr eine Gruppe in Israel geführt, durch die Ausgrabungen in Jerusalem. Und da war eine Frau mit dabei, die sagte, ich habe immer den Eindruck gehabt, alle Religionen verehren den gleichen Gott. Das ist so ein Hügel. Die Leute kommen von verschiedenen Seiten hoch und am Schluss begegnen sie denselben Gott. Und dann hatten wir auf dem Programm, wir besuchen den Tempelberg, der ja unter muslimischer Führung verwaltet wird. Und dann habe ich erklärt, wenn wir auf den Tempelberg hinaufgehen, ist es wichtig, niemand darf im Gepäck keine Bibel haben. Die israelische Polizei wird, bevor wir hinaufgehen zum Tempelberg, wird eine Kontrolle, Sicherheitskontrolle machen und die kontrollieren auch, ob man eine Bibel drin hat. Das machen sie für den islamischen Waqf, weil die es so wollen. Ich habe das selber schon erlebt. Ich bin mit Elda, als er ganz klein war, hingegangen und hatte eine Bibel im Gepäck. Und da haben wir gesagt, ich kann nicht hinauf auf den Tempelberg. Ich muss die evakuieren, habe ich gefragt. Kann ich sie hier lassen? Nein, musste ich irgendwo in Sicherheit bringen. Und dann kam ich wieder, haben sie wieder geöffnet und kontrolliert, und war keine Bibel drin. Und dann haben sie gesagt, aber ja nicht beten auf dem Tempelberg. Die dachten, ich sei ein Siedler und wollten natürlich nicht, dass ich da oben Probleme mache. Ja? und mit Beten. Und ja, das ist verboten. Und so habe ich auch die Gruppe, das mache ich jedes Mal, aber diese Gruppe dann auch erklärt, ihr dürft auch nicht beten, also so sichtbar beten. Es gibt es Probleme. Und dann war es dieser Frau klar. Hat sie mir gesagt, jetzt versteht sie, dass der Gott im Islam nicht derselbe Gott ist. Ist ja klar. Wenn es der gleiche Gott wäre, dann dürfte man doch auf dem Tempelberg oben beten, als Jude oder als Christ. Dann dürfte man die Bibel doch mitnehmen. Ein viertes Thema, das unsere Gedanken weiterführt. Kann die Natur Gott sein? Bis jetzt haben wir einfach festgestellt, der Gott der Bibel ist nicht der gleiche Gott wie im Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und so weiter, wo die Natur verehrt wird. Aber damit ist ja noch nicht gesagt, was jetzt richtig ist. Da kann man sich doch fragen, ja, aber vielleicht ist die Natur eben wirklich Gott. Und da haben die Hindus eben doch recht. Also die Frage, kann die Natur Gott sein? Nun, wenn wir über die Natur so nachdenken, im großen, umfassenden Sinn, ist uns klar, die ganze Natur besteht aus Materie. Eine spezielle Form von Energie und Energie. Und man kann eigentlich sagen, die ganze Natur ist wie eine Kerze. Die Kerze kann man anzünden und dann wird die Energie, die in der Kerze als Wachs gespeichert ist, diese gespeicherte Energie wird in nützliche Arbeit umgewandelt. Das ist, uns etwas Licht zu geben. Aber wir wissen, die Kerze brennt nicht ewig. Sie hat einen Anfang und dann brennt sie aus. Und so ist das grundsätzlich, die ganze Natur ist dem Zerfall unterworfen. Und natürlich haben wir enorm viel Energie im Universum und die Sonne hat so viel Energie. Und wir können daraus Sonnenenergie gewinnen. Fantastisch, nicht wahr? Aber jetzt, wenn wir das ganz konsequent durchdenken, alle diese Energie wird einmal verbraucht, in nützliche Arbeit umgewandelt und dann, ja, es gibt kein Perpetuum mobile. Es gibt eben noch Leute, die erfinden eine Maschine, gehen sie zum Patentamt und sagen, ich habe eine Maschine, da kann man antreiben und dann läuft sie für immer. Und die Leute, die kennen das, die wissen, immer wieder kommen solche Leute, das ist ein völliger Unsinn. Das ist im Widerspruch zu den Naturgesetzen der Thermodynamik. Es ist unmöglich. Es ist physikalisch schon längst bewiesen. Die Energie wird umgesetzt und eben in dem Sinn verbraucht. Also die Natur ist nicht ewig. Professor Dr. Robert Jastrow, 1925 bis 2008, das war der Leiter des Goddard Space Institute. Die haben diese großartigen Sonden, Pioneer und Voyager, ausgesandt. Bis zum Pluto, ja? Und dann sogar weiter über unser Sonnensystem hinaus. Und ist immer noch unterwegs. Dieser gescheite Mann hat Folgendes gesagt, was in der Los Angeles Times abgedruckt worden ist. Der Nachweis, dass das Universum einen Anfang hat, verursachte den Astronomen große Magenschmerzen. Ihre Reaktionen sind ein interessantes Beispiel dafür, was die angeblich so objektiven Köpfe der Wissenschaftler anstellen, wenn ihre eigene Arbeit sie zu Ergebnissen führt, die den Glaubensartikeln ihrer Zunft zuwiderlaufen. Es gibt eine Art Religion in der Wissenschaft. Man hat gesagt, die Materie ist ewig. Das haben auch die Kommunisten in der Sowjetunion gepredigt. Die Materie ist ewig. Und dann haben wir gesehen aus der modernen Physik, das funktioniert gar nicht. Es muss einen Anfang haben. Und darum ist man dann überhaupt auf die Idee gekommen vom Urknall, dass man die Zeit da an einem bestimmten Punkt begonnen hätte. Zuerst war nichts und dann entstand das Universum. Es kann nicht ewig sein. Das hat vielen Magenschmerzen gemacht, aber es ist heute ganz klar. Und daraus folgt, die Natur ist nicht Gott. Sie entstand ja. Es ist gar nicht ewig. Nicht wahr, der Name Gottes, Yahweh im Hebräischen, heißt sogar der ewig Seiende. Ist eben der, der die letzte Ursache ist, der nicht von einem anderen verursacht worden ist. Aber die Natur ist, muss verursacht worden sein. Sie hat einen Anfang und zerfällt. Was ist das für ein Gott, der zerfällt? Das haben wir auch so gedacht. Letztes Jahr im Sommer habe ich ein riesiges Tempelareal in Sukhothai, im Norden von Thailand, angeschaut. Und das waren alte buddhistische Tempel mit vielen Götternbildern. Da habe ich viele Götter gesehen, die sind ganz kaputt gegangen im Laufe der Jahrhunderte. Die Köpfe zerbrochen und ihren Körper auseinandergebrochen. Und da habe ich gesagt, und das sind Götter. Die gehen so kaputt, wie alles kaputt geht in der Natur, ja? Und veraltet. Und die Natur ist nicht Gott. Albert, der ja da in Aarau, in die alte Kanti ging. Und darum ist Aarau so stolz darauf, dass er ein gescheiter Mann einmal da in der Schule war. Der hat die Relativitätstheorie entwickelt. Und die besagt Folgendes: Raum, auch der Raum des Weltalls, Raum und Zeit bilden eine unzertrennliche Einheit. Das gehört zusammen, das kann man nicht voneinander trennen. Darum spricht man von der vierdimensionalen Raumzeit. Das muss man nicht unbedingt verstehen. Aber eben so nennt man das. Und was man aber verstehen muss, ist, alles, was zum Raum gehört, ist der Zeit unterworfen. Ich gehöre zum Raum und darum kann ich heute Abend nur hier sein und nicht gleichzeitig noch irgendwo anders. Ist auch gut so. Für uns Menschen, oder? Sonst würden wir noch mehr stressen. Also, Raum und Zeit, alles ist der Zeit unterworfen. Und jetzt sehen wir, wie anders Gott ist. Gott wird in der Bibel so dargestellt, er ist Zeit und Raum nicht unterworfen. In Jeremia 23 sagt er, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Er ist allgegenwärtig. Er muss nicht von einem Ort zum anderen gehen und Zeit brauchen. Aber wenn wir eben hier sind und möchten morgen in New York sein, ja, wir können ganz schnell dorthin gehen, aber es braucht Zeit. Aber Gott ist allgegenwärtig und die Bibel sagt, er ist überall gleichzeitig da. Wenn wir in den entferntesten Teil des Weltalls gehen würden, Gott ist da, wir können ihm nicht entfliehen. Und er ist auch im Jenseits, also nicht nur in der ganzen, im ganzen Universum, sondern auch jenseits des Universums. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8, ein Tag ist bei dem Herrn wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Was heißt das? Das heißt nicht, dass die Schöpfungstage der Bibel, die sieben Schöpfungstage 7000 Jahre bedeuten. Nein, das bedeutet, Gott ist dem Verlauf der Zeit nicht unterworfen. Früher war das irgendwie vollkommen unverständlich. Dann sagte sich, aber die Zeit ist doch etwas Objektives, nicht wahr? Man kann zählen. Und wir können nicht mehr zurück zum ersten Schlag, ja? Wir kommen aus der Vergangenheit, ist die Gegenwart und gehen der Zukunft entgegen, aber es ist objektiv. Und die Bibel sagt, nein, Gott ist diesem Verlauf nicht unterworfen. Und heute versteht man das. Ein bisschen besser, es ist ja immer noch ein bisschen verrückt zu denken, nicht wahr, dass Raum und Zeit eine Einheit bildet. Und aber jemand, der nicht zum Raum gehört, der allgegenwärtig ist, der ist auch nicht der Zeit unterworfen. Und dann stellt sich auch nicht mehr die Frage, wenn jemand ewig ist, wer hat denn Gott erschaffen? Ja, ist er ewig. Es gibt nicht den Verlauf, jetzt fängt es an, tack, tack, geht weiter. Er ist. Es ist völlig logisch. Aber die Bibel hat das schon vor Jahrtausenden so erklärt. Und Gott wird ihm genannt, nochmals, Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. In den jüdischen, deutschen Übersetzungen steht oft so schön, der Ewige. Und Luther hat das wiedergegeben mit der Herr, aber mit Großbuchstaben, dass man sofort weiß, das ist dieser Gottesname der Bibel. Der kommt übrigens im Koran auch gar nie vor. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter. Also die Natur ist nicht Gott. Aber Gott selber muss ewig sein. Und wie kann man den Schöpfer hinter der Schöpfung erkennen? Man muss nicht Physiker werden, um diese Dinge zu verstehen. Also wenn jetzt einer gefunden hat, das war ein bisschen kompliziert vorher, dann muss man nicht frustriert sein. Wichtig ist einfach, dass man weiß, alles im Raum ist der Zeit unterworfen, aber jemand, der nicht im Raum unterworfen ist und allgegenwärtig ist wie Gott, der ist auch nicht der Zeit unterworfen. Aber gehen wir doch mal zu den Inkas in Südamerika. In Peru, Bolivien, Chile, Argentinien hatten sie im Mittelalter ein Riesenreich. Und Pachacutec war einer der letzten Könige, 1438 bis 1471. Er brachte das Inka-Reich zur höchsten Blüte, kurz bevor es dann zerstört worden ist von den Europäern. Er war ein großer Bauherr, hat viele Festungen, Paläste und Tempel gebaut. Auch Cusco stammt von ihm. Er war ein feuriger Verehrer von Inti, dem Sonnengott. So wie die alten Ägypter. Aber er hat festgestellt, was man der dachte, die Sonne muss sich an einen exakten Zeitplan halten. Morgen, wenn sie aufgeht, hochsteigt, geht sie wieder unter. Man weiß ganz genau, am nächsten Morgen kommt sie wieder. Man weiß sogar, wo. Er hat sich gesagt, aber die Sonne ist ein Diener. Muss sich ganz genau an einen Plan halten. Und dann hat er gesehen, eine kleine Wolke verdeckt die Sonne. Er hat sich gesagt, aber was ist denn das für ein Gott? Denn einfach eine Wolke kann ihn quasi in seiner Kraft so erniedrigen. Die Sonne hat keine göttliche Macht, hat er sich gesagt. Die Sonne ist ein Geschöpf. Ja, aber wenn ich bisher ein Geschöpf angebetet habe, wer ist denn Gott? Und er forschte in der alten Tradition der Inka-Vorfahren und fand den Schöpfer Gott. Denn die frühen Inkas nannten den Schöpfer in ihrer Sprache Viracocha und haben ihn nie durch ein Bild dargestellt. Und sie haben gelehrt, er hätte die Welt erschaffen durch sein Wort. Genauso wie in der Bibel. Es werde Licht und es ward Licht. Gehen wir zu den Karen, zu diesem armen Bergvolk. In China findet man sie, in Myanmar, in Indien und in Thailand. Ich habe ganz schlechte Erinnerung an die Karen. Meine Frau war in eine Hütte auf den Balkon hinausgegangen und noch einige dazu. Das war einfach zu viel. Die Karen bauen anders. Und dann ist der ganze Balkon runtergefallen. Und ich habe einen Schock gehabt. Also ich habe wirklich gedacht, jetzt ist das Ende gekommen. War so schlimm. Aber es war alles dann doch nicht so schlimm. Nun, das nur so als kleinen Bezug zu den Karen. Diese Karen sind von Alters her Analphabeten, können nicht schreiben. Aber die hatten seit unbekannten Zeiten, quasi menschlich gesprochen, hatten die eigene Lehrer, sogenannte Buchos. Die haben immer wieder hingewiesen, ihr sollt nicht die Natur verehren, sondern den Schöpfer Gott. Und die haben ihnen Gesänge beigebracht. Zum Beispiel ein Gesang heißt, wer schuf die Welt im Anfang? Iwa schuf die Welt im Anfang. Iwa bestimmte alles. Iwa ist unerforschlich. Ein anderer Gesang. O ihr Kinder und Enkelkinder, betet Götzen oder Priester nicht an. Wenn ihr sie anbetet, werdet ihr dadurch keine Vorteile haben, sondern eure Sünden werden sich überaus vermehren. Oder noch ein anderer Gesang. O ihr Enkel und Enkelkinder. Muss ich so vorstellen, so ein würdiger, weiser Karen, Großvater. wenn wir unsere Sünden bereuen und aufhören, Böses zu tun, indem wir unsere Leidenschaften beherrschen und zu Iwa beten, dann wird er sich wieder unser erbarmen. Ich habe sogar gewusst, wie man zu Gott zurückgeht, genau wie die Bibel das sagt. Man muss seine persönliche Schuld im Leben, Gott im Gebet bekennen, bereuen und ihn um Vergebung bitten. Und er ist bereit, weil er ein Gott der Liebe ist, zu vergeben. Das haben die so gelehrt. Die haben keine Bibel gehabt. Die haben nie Kontakt gehabt mit dem Christentum. Auch nicht mit dem Judentum. Und ein weiterer Gesang, wenn Iwa sich nicht unser erbarmt, dann gibt es niemanden, der das noch könnte. Er, der uns errettet, ist der einzige Iwa. Diese Zitate stammen alle aus dem wunderbaren Buch von Don Richardson, Ewigkeit in ihren Herzen. Ein drittes Beispiel. Und dann machen wir bald mal die Fenster richtig auf, lüften ein bisschen durch. Der Hindu-Priester Shiva Kumar aus Sri Lanka. Das ist einer aus meinem Bekanntenkreis. Er ist aufgewachsen in Sri Lanka und wurde Hindu-Priester. Vor kurzem war er da, in diesem Saal, und hat in der Jugendgruppe erzählt aus seinem Leben. Er ist noch nicht so alt, er ist jünger als ich. Er hat auch viel kleinere Kinder. Und Herr Shiva Kumar hat erzählt, er hätte diesen Kult im Tempel betrieben und hätte festgestellt, dass die Götter, die er da immer wieder eben auch bedienen musste, die Bilder muss man ja auch waschen und so weiter, da hat er gemerkt, die hören gar nicht auf seine Gebete. Und er hat viele innere Nöte gehabt und hat keine Hilfe erfahren. Sein Vater ist auch sehr früh verstorben und das hat ihn auch seelisch ganz tief runtergezogen. Und die Götter haben ihm nicht geholfen. Und schließlich ist er so wütend geworden, der hat seine eigenen Götter zerschlagen und kaputt gemacht. Weil das sind keine Götter und die kann er sogar kaputt machen. Aber er hatte damals noch keinen Kontakt gehabt mit dem Christentum. Er ist erst später ein Christ geworden. Und dann hat er auch seinen Namen verändert, wollte dann nicht mehr Shiva heißen, wie dieser einer der wichtigsten Hindu-Götter, sondern jetzt heißt er Peter. Peter Shiva Kumar. Wohnt jetzt in der Schweiz. Und dann noch einer aus meinem Bekanntenkreis. Der Hindu-Priester Rabindranath Maharaj aus Trinidad. Der ist dort aufgewachsen, stammte aus der höchsten Kaste der Brahmanen und war auch ein Hindu-Priester. Und er hat eben gelehrt bekommen, alles ist Gott. Alles. Eben auch wir selber, sein Gott. Und darum hat er ganz konsequent sogar sich selber im Spiegel angebetet. Und die Leute im Dorf haben ihm Opfer gebracht und haben ihn angebetet. Und er hat später ein Buch geschrieben, Der Tod eines Guru. Er beschreibt sein Leben. Und da beschreibt er schon damals, bevor er überhaupt irgendwie Kontakt mit der Bibel und mit dem Christentum gehabt hatte, wusste er im tiefsten Innern, wenn er sich anbete im Spiegel, Rabbi, du lügst. Du bist gar nicht Gott. Du bist ein Geschöpf. Natürlich, er hat ja einen Anfang gehabt. Ja? Im Mutterleib. Ist ja gar nicht ewig. Er hat das gewusst. Es stimmt nicht. Ich bin kein Gott. Und wenn man sich dann auch weiter überlegt, zum Beispiel im Buddhismus, der Dalai Lama ist ja auch ein Gott. Ich habe mich immer gefragt, aber der möchte doch zurück nach Tibet. Und möchte, dass Tibet wieder frei wird. Ja, wenn ein Gott ist, dann kann er doch zurückgehen und den Chinesen sagen, sie sollen jetzt wieder verschwinden. Aber der kann das nicht. Er ist auch kein Gott. Er ist ein Mensch, so wie wir.
Wir haben gesehen, wie Menschen auch ohne Bezug zur Bibel, in ganz anderen Kulturen, wenn sie sich mit der Natur beschäftigen, haben erkennen können, dass die Natur nicht Gott ist. Dass aber sehr wohl jemand da sein muss, der so intelligent und weise sein muss, der das alles gemacht hat. Übrigens, bei den afrikanischen angeborenen Stämmen haben wir festgestellt, dass praktisch alle afrikanischen Stämme kannten einen Schöpfer Gott. Aber normalerweise haben sie ihn nicht angebetet, sondern sie haben die Seelen ihrer Vorfahren, weil sie dachten, die wollen ihnen Schaden und Böses tun, die haben sie verehrt in Opfer gebracht und bösen Geistern, um sie zu besänftigen. Aber den musste man, als Missionare nach Afrika kam, musste man gar nicht zuerst erklären, dass es einen Schöpfergott gibt. Das wussten die schon längst.
Viele Stämme haben gesagt, unsere Vorfahren haben gegen den Schöpfer gesündigt. Und jetzt hat er sich von uns abgewendet und ist zornig, ist weit weg. Und andere Stämme haben gesagt, er ist ein ganz wunderbarer Gott, aber hat uns nie etwas zuleide getan. Und darum müssen wir ihm keine Opfer bringen. Aber die bösen Geister, die müssen wir besänftigen. Das ist also ein bisschen komisch, nicht wahr? Dann könnte man wenigstens Danke sagen, oder? Aber das ist einfach so. Jetzt haben wir gesehen, die Schöpfung weist auf den Schöpfer hin. Und genau das wurde doch in Römer 1, Vers 20 von Paulus so schön beschrieben. Ich wiederhole nochmals, denn das Unsichtbare von ihm, von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also, dieser unsichtbare, ewige Gott hat gezeigt, dass er da ist durch seine Werke. So wie ein Komponist, wenn er etwas komponiert, dann kann man von der Komposition gewisse Rückschlüsse machen auf den Komponisten. Aber wenn man sagen würde, das Violinkonzert von Tschaikowski, das ist Tschaikowski, das wäre eine Beleidigung gewesen, nicht wahr? Das ist sein Werk, aber das ist nicht er. Und hier wird gesagt, mit dem Verstand könne der Mensch Gott wahrnehmen durch die Schöpfung, sodass es ganz klar ist, wird geschaut. Und der Mensch wird einmal vor Gott keine Entschuldigung haben. Ich habe nichts gewusst von Gott. Ich habe mir keinen davon erzählt. Ich möchte drei Beispiele zeigen aus Abertausenden. Jeder von Ihnen könnte andere Beispiele bringen. Aber allein mit diesen drei Beispielen wäre für mich schon völlig klar, dass es einen Schöpfer geben muss. Hier sehen wir den Mistkäfer, der berühmt ist für diese Kotkügelchen, die er herumschiebt. Das ist seine Nahrung, das frisst er dann. Und es ist so, wenn die Mistkäfer einen Misthaufen finden und da ihre Kügelchen holen, dann transportieren sie das weg, damit sie es dann fressen können. Aber, aufgepasst, das ist immer eine Gefahr, dass dann andere Mistkäfer kommen und die Kugel klauen. Also, für die Mistkäfer ist ganz wichtig, wenn man eine Kugel hat, auf dem kürzesten möglichen Weg ins Versteck, um dann den Kot zu fressen. Ja, so wird alles verwertet. Das ist eben Recycling. Die ganze Natur ist auf Recycling aufgebaut. Und jetzt ist es so, wie kann der Mistkäfer wissen, was der kürzeste Weg ist? Er orientiert sich an der Sonne. Und nachts kann er sich orientieren am Mond. Aber was macht ein Mistkäfer nachts, wenn kein Mond scheint? Das ist eine ganz neue Entdeckung herausgefunden. Er kann sich orientieren an der Milchstraße. Das ist fantastisch. Das ist bis jetzt das erste Tier, das man kennt, das sich an der Milchstraße orientiert. Woher weiß der Mistkäfer, wie man sich an der Milchstraße orientiert? Das können ja viele Menschen nicht einmal. Und diejenigen, die sagen, ja, die Natur hat alles so selber entwickelt und unwahrscheinliche Ideen gehabt, ja, die Natur kann ja gar nicht denken. Ja, wie ist es gegangen? Ja, immer mit so Mutationen, Schreibfehlern im Erbgut und plötzlich war mal eine gut. Ja, also sowas glaube ich nicht, dass mit Schreibfehlern im Erbgut plötzlich das Programm entsteht, wie man sich an der Milchstraße orientieren kann, für den Fall, dass man die Mistkugel eben so schnell wie möglich ins Versteck bringen will, ohne Sonne und ohne Mond. Oder ich liebe Kolibri. Kolibris, das sind so liebliche Vögel. Und hier, der Rubinkehlkolibri wiegt 3 Gramm. Und dieses Vögelchen fliegt regelmäßig von Mittelamerika, wie man hier auf der Karte sieht, nach Nordamerika, und zwar in einem Non-Stop-Flug, 1000 Kilometer über den Golf von Mexiko. Da muss mir einer sagen, mit Schreibfehlern sei das entstanden. Das ist so fantastisch. Die Energie ist so genau abgewogen, dass der die mit so wenig Energie, so wenig eigenem Körpergewicht das Ziel erreicht und über dem Golf von Mexiko. Das ist fantastisch. Und das ist ein Ding. Der Leierschwanz aus Australien und Tasmanien. Das ist jetzt wirklich das Genie der Stimmennachahmung. Der kann jetzt eigentlich alles nachmachen. Also singen Sie ihm ein Lied und er kann Ihre Stimme nachsingen. Genau, aber genau Ihre Stimme. Nicht irgendeine Stimme, sondern genau Ihre Stimme, genau die richtige Klangfarbe. Oder wenn Sie ihn fotografieren, zu einer guten Kamera, die dann so macht, ja? Der kann genau dieses exakte Geräusch des Klacks bei der Kamera nachmachen. Und dann gibt es ja noch Kameras, die machen Klack, Klack. Ja? Ich kann es eben nicht nachmachen, weil ich kein Leierschwanz bin. Aber der kann das ganz exakt. Oder ist auch geschehen, da in der Nähe, wo ein Leierschwanz war, hat man mit einer Motorsäge gearbeitet. Der kann genau den Klang der Motorsäge nachmachen. Auch Lieferwagen kann er nachmachen. Und den Lärm auf dem Bau. Alles, jeden. Und natürlich, der kann die Vögel in seiner Umgebung, die kann er alle nachmachen. Also wirklich, und der macht ja einen Vogel nach und dann sieht man so 20 Meter entfernt genau diese Art und die beginnt zu pfeifen. Weil sie meint, die hat den gleichen da als Gegenüber. Also fantastisch. Und da muss mir doch einer sagen, das sei mit ein paar Schreibfehlern so gekommen. Und das sind nur 3 Beispiele. Man könnte aber tausende von Beispielen, wenn man die Augen nur offen hat für die Wunder der Natur, dann sieht man den Schöpfer dahinter und beginnt ihm zu danken und ihn zu bewundern. Nun, sechstens wollen wir uns fragen, wie kann man aber erkennen, ob der Gott der Bibel wirklich ewig ist? Wir haben gesehen, die Bibel sagt das. Aber wie kann man dann wirklich zeigen, dass dieser Gott aus der Bibel der ewige Gott ist, der wirklich existiert und ewig ist? Und da bringe ich ein Thema, das ich ständig bringe. Aber es ist so wichtig, weil die Bibel das Thema ständig bringt. Die Bibel ist voller Prophetie vom ersten Buch bis zum letzten Buch der Bibel. Ein so großer Teil der Bibel ist Prophetie. Und darum kann man auch sagen, die Prophetie, wenn sie sich erfüllt, ist Gottes Siegel auf die Bibel. Die Bestätigung, dass dieses Buch sein Buch ist. Aber bevor wir das kurz anschauen, ein paar Gedanken über Gott und die Prophetie. Hier haben wir die Zeitachse. Wir als Geschöpfe im Raum sind dem Verlauf der Zeit unterworfen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja, und es ist so, von der Gegenwart aus, wenn wir zurückschauen, können wir über die Vergangenheit einigermaßen zuverlässige Aussagen machen. Ich glaube, wir können erklären, was in der vergangenen Stunde geschehen ist. Zum Beispiel. Aber wenn es um die Zukunft geht, da versagen wir als Menschen kläglich. Wenn wir zuverlässige Aussagen machen sollen, weil wir als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden sind. Ich möchte das illustrieren. Weltausstellung 1893 in Chicago. Damals haben Spezialisten, Wissenschaftler, Sozialexperten erklärt, wie es in 100 Jahren sein würde. Also 1993. Das ist toll, da können wir ein bisschen darüber sprechen. Sie haben gesagt, erstens, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Nein, so schon nicht. Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Ja, das sollte man vielleicht mal der EU-Führung übermitteln. Wie kann das sein, dass man so Probleme hat? Denn das sollte gar nicht so sein. Ja, wir leben in einer Welt, wo die ganze Führung in der Politik ist völlig überfordert. Ich meine, da kann man schon am Stammtisch ausrufen und erklären, wie man es machen sollte, aber wir sind überfordert. Aber es ist überhaupt nicht so, wie es hier steht. Drittens, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Oh, das wäre schön. Man weiß gar nicht mehr, wo die hinbauen, ja? Das ist eher das Problem. Und viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Das sagten sie nicht, weil sie dachten, dann in der Zeit, in 100 Jahren, würden die Leute nicht mehr heiraten. Sondern sie haben sich gesagt, nein, die Leute werden immer intelligenter und wissen, wie man Probleme löst. Und dann lösen sie die Probleme und sprechen miteinander. Wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat, dann sagt man, was man da sieht und der andere sagt auch und man versucht miteinander eine Lösung zu finden. Also da sieht man wirklich, der Mensch ist nicht als Prophet geboren. Nun haben wir gesehen, aber der Gott der Bibel sei Zeit und Raum nicht unterworfen. Ja, dann muss er aber ganz genau auch wissen, was in der Zukunft liegt. Für ihn ist gewissermaßen die ganze Geschichte wie auf einem Tisch ausgebreitet. Ja? Ganz vorne auf dem Tisch, das wäre der Bereich der Schöpfung, dann geht es weiter bis zur Sintflut und so weiter und bis heute. Und darüber hinaus. Im Buch Hesekiel steht 77 Mal ein Refrain mit Variationen. Gott sagt etwas voraus und dann steht, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Wenn es in Erfüllung geht, kann man erkennen, dass dieser Gott, der das gesagt hat, durch Hesekiel zum Beispiel, Yahweh, der Ewige ist. Also durch die Prophetie kann man Gott, den Gott der Bibel, erkennen. Und in Jesaja 41, 23 finden wir den Test der Religionen. Da heißt es, im Blick auf die Götter aller anderen Religionen, verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Also werden alle Religionen aufgefordert, bringt eure Prophetien. Aus den vergangenen Zeiten, macht Listen mit diesen Prophezeiungen und wie sie erfüllt worden sind. Und dann können wir erkennen, dass das Götter sind. Aber sie können den Test ständig ausprobieren. Und Leute aus anderen Religionen fragen, könnten Sie mir mal eine Liste mit 100 Prophezeiungen aus dem Koran und den Hadithen bringen, die sich erfüllt haben? Sie werden nie eine Liste kriegen. Und darum muss man das auch nicht provokativ fragen. Aber es geht ja darum, den Versuch mal zu machen, ob das möglich ist. Und fragen Sie Buddhisten, aber auch eben mit Respekt. Denn das ist ja eben das Wichtige. Respekt vor anderen Menschen haben, auch wenn sie ganz anders denken. Das ist biblisch gesehen so etwas Selbstverständliches. Aber Trotzdem, den Test sollte man machen. Nun, Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Der Messias ist der im Alten Testament verheißene Retter für Israel und alle Völker der Welt. Und Sie müssen wissen, das Alte Testament wurde geschrieben lange bevor Jesus Christus kam. Also lange vor 2000 Jahren. Und Jesus Christus ist dann gekommen vor etwas mehr als 2000 Jahren und durch sein Kommen hat er über 300 Prophezeiungen erfüllt. Ich mag mich erinnern, als 14-jähriger Junge hat mir jemand ein Geschenk gemacht, aber wirklich ein gutes Geschenk. Es gibt ja auch schlechte Geschenke. Da hat mir einer das Buch von John Meldau, einem amerikanischen Juden, geschenkt, der Messias in beiden Testamenten. Da habe ich das gelesen. Gesehen, diese erfüllte Prophetie auf Jesus Christus hin. Das hat in mir so eine tiefe Überzeugung gewirkt von der Wahrheit der Bibel. Ich hatte nie ein Problem mit Zweifel. Also da muss man jetzt nicht frustriert sein, wenn man selber das Problem sehr gut kennt. Aber ich kann jetzt einfach von mir sagen, ich habe das Problem wirklich nicht gehabt. Und auch in der Schule, da gab es viel Gegenwind, auch von den Lehrern und Mitschülern. Und da haben wir Nathan der Weise gelesen. Da hat der Lehrer erklärt, man kann nicht wissen, welche Religion wahr ist. Da habe ich mich gemeldet. Aber es ist doch so, im Alten Testament gibt es diese Prophezeiungen auf den Messias. Und in Jesus Christus haben sich über 300 Prophezeiungen erfüllt. Und das kann man nachweisen. Und die anderen Religionen haben keine solchen Beweise. Man kann wirklich doch wissen, was der richtige Ring ist. Ich mag mich noch erinnern, am Schluss der Stunde, der Lehrer saß vorne an seinem Tisch und dann schlägt er so beide Hände auf den Tisch. Die Stunde war vorbei. Und dann, nächste Stunde, sind wir weitergefahren mit Nathan der Weise und er hatte begonnen. Wir haben ja gesehen, dass alle Religionen, dass man nicht wissen kann, welche Religion richtig ist und so weiter. Und da habe ich nichts mehr gesagt. Ja, fand ich schade. Und die Prophetie ist so konkret. Es wurde zum Beispiel gesagt, er muss ein Nachkomme sein von König David. Das konnte man damals noch mit den Archiven, der Geschlechtsregisterarchiven in Jerusalem nachweisen. Weil praktisch alle Juden hatten damals ihre Genealogie im Archiv in Jerusalem. Jesus Christus sollte geboren werden in Bethlehem. Durch die Prophetie von Daniel war vorausgesagt, wann er kommen sollte. Und wenn man rechnet, im Jahr 32 nach Christus, da sollte er als Fürst auftreten. Und die Prophetie trifft auf den Tag genau, Palmsonntag, wo Jesus Christus auf dem Esel eingeritten ist vom Ölberg her durch das Kidrontal nach Jerusalem und die Volksmenge ihn damals begrüßt hat als Messias, als König Messias. Aber die Propheten haben vorausgesagt, der Messias wird schließlich von seinem eigenen Volk verworfen werden. Menschlich gesprochen war das die gefährlichste Prophetie, die man sich überhaupt nur denken konnte. Denn der Messias war ja die ständige Sehnsucht des Judentums. Einmal wird Gott den Retter schicken für uns und dann auch für die anderen Völker. Und man wartete auf den Messias. Wann kommt endlich der Messias? Und dann kam Jesus Christus. Und schließlich hat die Masse vor Pilatus geschrien, er werde gekreuzigt. Und da wurde genau erfüllt, was vorausgesagt war in Jesaja 53. Er wird abgelehnt werden, verworfen werden, getötet werden. Und Jesaja 53, das haben nicht später die Christen so interpretiert. Nein, im Judentum hat man erklärt, Jesaja 53 spricht vom Messias. Und dort stand genau das, er wird verworfen werden, aber dann für unsere Sünden sterben. Dann wurde vorausgesagt, eben er wird sterben und zwar durch Kreuzigung, Hände und Füße durch Graben. Dann soll Jerusalem zerstört werden und der Tempel, das ist im Jahr 70 geschehen. Kurz nach der Kreuzigung kam die Zerstörung des Tempels und Jerusalems durch die Römer. Das sind geschichtliche Fakten. Und dann sagt die Bibel voraus, und als Folge werden die Juden unter alle Völker zerstreut werden und keinen Staat mehr haben und ständig verfolgt werden. Ist alles geschehen? Das ist die Geschichte der Juden seit dem Jahr 70. Ja, hier wäre die Stelle und die Details über die Zeit, aber wir haben zu wenig Zeit, um das im Detail anzuschauen. Alles ganz genau vorausgesagt. Und noch ein Detail. In Micha 3, Vers 12 heißt es ja noch Folgendes. Darum wird euretwegen Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem, als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem zerstört. Aber die haben den Tempelplatz nie gepflügt. Jetzt hätten sie aber als Bibelleser ein Problem haben können. Ist schon fantastisch, wie viele Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind, aber das ist nicht in Erfüllung gegangen. Ja, das ist die Erfahrung, die man als Bibelleser dauernd macht. Man muss ein bisschen warten. Nach dieser Katastrophe vom Jahr 70, wo mehr als 1 Million Juden umgekommen sind übrigens, haben die Juden sich dann wieder zusammengerafft und nochmals einen Aufstand gegen Rom gemacht. Und dann kam es zu diesem grauenhaften zweiten Krieg der Römer gegen die Juden, 132 bis 135. Und Kaiser Hadrian hatte so genug von den Juden. Der hat nicht nur Jerusalem nochmals zerstört, sondern er hat gesagt, der Tempelplatz wird gepflügt. Dann wurde er gepflügt. Ja, aber dann steht hier, und der Berg des Hauses soll zu Waldeshöhen werden. Aber Kaiser Hadrian hat da einen schön gebauten Jupitertempel auf den Tempelplatz gesetzt. Nichts von Wald, von Wildwuchs. Musste noch ein bisschen warten. 312 kam die konstantinische Wende. Das Römische Reich wurde plötzlich christianisiert, äußerlich. Und dann haben die Römer, man spricht jetzt vom Byzantinischen Reich, ab dieser Zeit, die Byzantiner haben gesagt, der Tempelplatz, der soll ein Trümmerhaufen sein, wo man Abfall hinwerfen kann, weil das mit dem Tempel ist alles vorbei. Und das soll man auch sehen können. Und dann gab es Wildwuchs. Und ab dem 4. Jahrhundert ist dann der Tempelberg zu Waldeshöhen geworden. Hat sich alles erfüllt. Und da gibt es Prophetie über Weltgeschichte, hunderte von Prophezeiungen, die sich ganz genau erfüllt haben. Und auch in der heutigen Zeit vor unseren Augen sehen wir, wie sich unzählige Prophezeiungen wörtlich erfüllen. Im Zusammenhang mit Israel, der Rückkehr der Juden ins Land, die Gründung des Staates Israel, die Wüste, die wieder aufblüht, alttestamentliche Städte, die wieder zum Leben erwachen sollten, Hebräisch als tote Sprache sollte eine gesprochene Sprache wieder werden, die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten und so weiter und so fort. Ist alles vorausgesagt. Auf dem Büchertisch sehen Sie Bücher, wo das noch ausführlicher behandelt wird, dass man wirklich die Beweise in der Hand hat. Und so können wir Behauptung 2 abstreichen. Es ist egal, was man glaubt. Man kann sowieso nicht wissen, was richtig ist. Doch, man kann es wissen. Aber man muss es auch wollen. Sonst fährt man in der nächsten Stunde wieder gleich weiter wie vorher. Und ich hatte einen Mitschüler, einen jüdischen Mitschüler. Seine Mutter ging übrigens mit Rabbin in die Schule, später Ministerpräsident. Und dieser Schüler hat mir gesagt, wir haben viel Diskussionen gehabt miteinander, auch mit anderen, aber mit ihm sehr viel, besonders viel. Und da hat er mir einmal gesagt, weißt du, ich würde auch nicht glauben, wenn alles stimmt. Gut, dann war für mich klar. Es war bestimmt nützlich, die Argumente für den Glauben zu geben, aber dass einer sich bekehrt, da braucht es den Willen. Man muss wollen. Und Behauptung 3, keine Religion ist besser als die andere. Alle Religionen sind gleichwertig. Das kann man auch nicht sagen. Denn wir können wirklich die Unterschiede aufzeigen. Und es ist so, der Gott der Bibel ist ganz anders. Wir haben gesehen, Gott ist nicht Teil der Natur, sondern ewig. Die erfüllte Prophetie beweist, dass Gott ewig ist. Aber die erfüllte Prophetie beweist auch, dass Jesus Christus der Retter ist. Mohammed kann sich nicht auf solche Prophetie stützen. Buddha auch nicht. Nur Jesus Christus. Und die Bibel ist auch ganz anders. Die Bibel schmeichelt nicht. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein Sünder. Im Hinduismus lernt man, zu sagen, der Mensch sei ein Sünder, ist die größte Sünde. Ja, hat ein ganz großer Hindu-Lehrer gesagt. Aber die Bibel schmeichelt nicht und sagt, der Mensch ist ein Sünder. Und schauen wir mal, was wir angerichtet haben in dieser Welt. Und sogar in der modernen Zeit, der aufgeklärten Zeit, haben wir die zwei Weltkriege gemacht, die schlimmsten Kriege der Menschheitsgeschichte. Und das ist ja nur ein Beispiel. Und die Bibel schmeichelt auch nicht. Sie sagt, der Mensch kann sich selber gar nicht retten. Er braucht den Messias Jesus. Und typisch in den Religionen ist, der Mensch muss sich anstrengen und dann kann er sich selber retten. Ja? Also der Mensch kann am Schluss sich rühmen, ich hab's geschafft. Vielleicht nicht in diesem Leben. Und darum sagt man dann im Hinduismus, man wird dann wiedergeboren und dann kann man weiterfahren und immer noch höher und immer noch besser werden. Aber dann kann man sich am Schluss rühmen. Die Bibel schmeichelt uns nicht. Wir können es auch gar nicht. Und die Bibel sagt, Gott, der ewige Gott, ist heilig, vollkommen und gerecht. Und er hat mit seinen Geboten hat er genau gezeigt, was Recht und Unrecht ist. Aber der Mensch ist ein Sünder. Und wenn wir uns überlegen, die 10 Gebote. Ja, und dann erklärt er Jesus Christus in der Bergpredigt. Das Gebot, du sollst nicht töten. Das ist nicht erst dann gebrochen, wenn man jemanden mit dem Revolver umgelegt hat. Sondern Jesus Christus sagt, bereits wenn man jemanden im Herzen hasst oder über ihn Schimpfwörter sagt, hat man das Gebot im Grundsatz schon gebrochen. Und er erklärt auch, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist nicht erst dann vollzogen, wenn es wirklich in Tat geschehen ist, sondern bereits wenn man eine andere Frau anschaut und die möchte, und man ist verheiratet, oder diese Frau ist verheiratet, dann hat man das Gebot im Grundsatz schon gebrochen. Allein in Gedanken. Und so kommt keiner durch. Und so sagt Römer 3, 23, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Nicht alle gleich. Wir sind nicht alle kriminell. Und so wie diese Kakteen nicht zu den Wolken hinaufkommen, schaffen wir es auch nicht, wenn wir an uns herumflicken und irgendwelche Kurse besuchen, um unsere Persönlichkeit zu verbessern. Wir werden es nicht schaffen. Und Geld spenden, wir können dann nicht am Schluss sagen, aber ich habe so viel Gutes getan, da muss doch Gott daran Freude haben. Nein, Römer 3, 23 sagt, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir erreichen Gott nicht mit unseren Anstrengungen. Das ist die Diagnose, die ist hart. Aber die frohe Botschaft kommt. Weil wir nicht zu Gott kommen können, kam Gott von sich aus zu uns. Und darum ist Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, gekommen, um die Brücke zu sein. Er hat gesagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wer Gott seine persönliche Schuld bekennt im Gebet, bereut und um Vergebung bittet und dann auch wirklich Gott dankt, dass Jesus Christus gekommen ist, nicht nur einfach um die Prophetie zu erfüllen, sondern wirklich für unsere Schuld als Stellvertreter zu sterben am Kreuz. Der Gerechte hat die Strafe, die wir verdient haben, ewig auf sich genommen. Und wer das für sich in Anspruch nimmt, dem rechnet Gott das Kreuz von Jesus Christus, sein Werk an. Natürlich, wir können dann nicht stolz sein und sagen, ich habe wirklich großartig was geleistet. Nein, es ist Gnade. Und da ist die Bibel eben so ganz anders als die Religionen dieser Welt. Gott ist gekommen und hat die Brücke geschafft. Aber wir müssen uns dafür entscheiden. Das geht nicht automatisch. Wir müssen uns bekehren. Und so eindringlich sagt Gott in Hesekiel 33, kehret um von euren bösen Wegen. Gott liebt uns. Obwohl er uns bestrafen müsste für unsere Ungerechtigkeit in unserem Leben. Und eben weil er uns liebt, hat er Jesus Christus gesandt als Stellvertreter. Aber wer das nicht in Anspruch nimmt, der wird am Schluss eben doch unter Gottes Gericht kommen. Wir müssen umkehren. Und dann ist das erst der Anfang eines neuen Lebens. Und dann beginnt ein neues Leben, weil Gott die ganze Last der Vergangenheit nimmt er weg. Die müssen wir dann nicht mehr wegtherapieren. Ich habe ein Auto und dort gibt es ein gelbes Lämpchen, unter anderem. So ein Ölgefäß drauf. Und wenn das aufleuchtet, dann kann man zwei Sachen machen. Man kann es ignorieren oder mit dem Hämmerchen auslöschen. Oder man kann Öl nachgießen. Und so ist es auch, unser Gewissen sagt uns, wir sind schuldig. Wir können das einfach wegtherapieren, das Schuldgefühl. Aber damit ist die Schuld nicht gelöst. Und hier sehen wir, Gott nimmt uns alles ab und dann beginnt ein Leben in der Nachfolge von Jesus Christus. Und nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Kraft Gottes lernt man dann so zu leben, wie Gott es möchte. Und mit anderen Menschen so umzugehen, wie Gott es möchte. Und mit seiner eigenen Frau so umzugehen, wie Gott es möchte. Das muss man lernen. Und umgekehrt übrigens auch. Und mit den Kindern auch. Und umgekehrt auch. Es sind nicht nur immer die Väter, die alles falsch machen. Nochmals, Jesus Christus sagt nicht, ich bin ein Weg. Im Hinduismus hat man kein Problem, wenn einer Jesus Christus anbetet. Aber wenn er sagt, Jesus Christus ist der Weg, das kann man nicht akzeptieren. Aber unsere Gesellschaft hat auch Mühe damit, zu sagen, das ist der einzige Weg. Ja gut. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber wir müssen uns entscheiden. Ich habe erklärt, dass das Judentum kennt denselben Gott wie das Christentum. Denn das Alte Testament war die Verheißung auf den Retter und das Neue Testament zeigt, der Retter ist gekommen. Aber es ist so, dass nicht alle Juden an Jesus Christus glauben. Aber es ist übrigens auch nicht so, dass alle Juden überhaupt religiös sind. Etwa 20% sind religiös. In den USA 13%. In Israel etwa 25%. Und weltweit eben 14 Millionen, etwa 20%. Aber es ist doch interessant, man spricht von etwa 500.000 bis 1 Million Juden, die glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Für die meisten ist Jesaja 53 ein Schlüsselkapitel. Müssen Sie mal zu Hause lesen, Jesaja 53, ganz langsam und sorgfältig. Ja, schauen Sie mal, das sind also vielleicht nicht ganz 3 Millionen sind orthodox. Also die sagen, wir sind religiös, aber wir glauben nicht an Jesus Christus als Messias. Aber da ist eine halbe bis 1 Million Juden, die sagen sehr wohl, Jesus Christus ist der Messias. Es ist wie bei den Schweizern, es gibt Schweizer, die glauben an Jesus Christus und es gibt Schweizer, die glauben nicht an Jesus Christus. Es gibt Deutsche, die glauben, es gibt Deutsche, die glauben nicht. So gibt es Juden, die glauben, es gibt Juden, die glauben nicht. Und es gibt Schweizer, die sind religiös, aber haben keine Beziehung zu Jesus Christus. So gibt es Juden, die sind religiös, haben keine Beziehung zu Jesus Christus. Ja, ich möchte schließen, indem wir alle zusammen etwas tun. Und zwar habe ich am Anfang gesagt, Tschaikowski drückt in seiner Musik so eindrücklich aus, was Sehnsucht ist, aber er kannte nicht die Erfüllung. In der Musik von Bach findet man etwas ganz anderes. Das war ein Mann, der hat eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus gehabt. Und in seiner Musik kommt das zum Ausdruck, dass er wirklich Erfüllung gefunden hat in Jesus Christus. Und dieser Mann stand 10-mal am offenen Grab eines Kindes und ist trotzdem erfüllt geblieben bis zum Schluss und hat auf Gott vertraut. Und ganz am Schluss, er war schon gelähmt und blind, hat noch ein Choral, hat er diktiert, weil er nicht mehr schreiben konnte. Vor deinen Thron trete ich hiermit. Der Mann war bereit zu gehen. Auch durch viele Schicksalsschläge im Leben hat er gewusst, Gott ist treu und führt ihn durch.